Wenn wir jetzt nicht gewinnen, es aufschieben oder einfrieren, dann muss irgendwann mein jüngerer Sohn kämpfen. Das will ich nicht. Deshalb bin ich hier. Ich will nicht, dass er kämpft.
Ein ukrainischer Soldat macht sich Sorgen über die Ergebnisse des Treffens heute Abend. Donald Trump und Wladimir Putin sprechen in Anchorage, Alaska, über die Ukraine.
Was wollen die Ukrainer? Wir hören Flüchtlingen zu, die in Norddeutschland untergekommen sind.
Mit welchen Erwartungen gehen die russische und die amerikanische Seite in das Treffen?
Und wie sehen es die Europäer? Wie sehen sich die Europäer? Welche Rolle spielen sie überhaupt noch? Hallo, ich bin Constanze Semidey.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am 15. August um 16 Uhr. Und wir werden heute ausschließlich auf den Krieg in der Ukraine schauen. Ja, am Abend treffen sich in Alaska, in Anchorage, Donald Trump und Wladimir Putin. Und ja, wir berichten ja quasi jeden Tag von diesem Treffen. Heute ist es nun soweit, die russische Delegation ist schon angekommen.
Außenminister Sergej Lavrov, der, wie ein Freund mir heute früh schrieb, Troll Masterclass ist. Denn Lavrov trägt bei seiner Ankunft in Anchorage einen Pulli mit dem Aufdruck SSSR, CCCP, der Schriftzug der alten Sowjetunion. Wobei nur die 2C unter seiner Weste zu sehen sind.
Naja, vielleicht steht da ja auch Gucci, man weiß es nicht. Auf jeden Fall sind zwar eine Menge Leute dabei, Russen und Amerikaner, aber am Ende sprechen dann ja doch nur Putin und Trump miteinander, ne?
Ja, genau so ist es. Der Militärexperte Ralf Thiele, der auch Verhandlungserfahrung hat, der hat das auf NTV so gesagt, dass beide gute Zuhörer seien, wenn es um etwas geht.
Naja, es geht ja auch um was, ne? Stakes are high, die Einsätze sind hoch, das hat Trump nochmal geschrieben auf Truth Social, glaube ich.
Und klar, es ist natürlich auch schon sehr spannend, dass die beiden dann ganz allein zusammensitzen. Trump hat ja einfach was total Unberechenbares. Mhm. Putin ist ein alter Geheimdienstmann, mit allen Wassern gewaschen. Und nochmal Ralf Thiele, der hat sehr anschaulich gesagt, wie er sich das Aufeinandertreffen der beiden vorstellt.
Beide werden erstmal Witterung aufnehmen. Ich meine das wirklich wörtlich. Man guckt den anderen an, nimmt mit allen Sinnen, Augen, Ohren, Nase wahr, wie der andere disponiert ist und versucht über einen freundlichen Anfang dann seine Punkte zu machen. Also so wird das vor sich gehen. Im Grunde ein freundschaftlicher, man mag es gar nicht sagen, Ringkampf miteinander, wo beide Seiten gucken, dass sie das bessere Ende für sich finden.
Beide sind ja auch gerade, naja, die größten Bullies auf dem Schulhof weltweit, ne? Mit was werden die da reingehen in die Gespräche? Bleiben die Russen bei ihren Maximalforderungen an die Ukraine?
Also, das kann man jetzt natürlich nicht sagen. Das ist die reine Spekulation. Wir nehmen mal das, was Putin dazu gesagt hat vor rund einem Jahr. Kein Waffenstillstand, denn dann würde die Ukraine aus seiner Sicht nur Zeit gewinnen zum Aufrüsten. Er will ein komplettes Ende des Konflikts, vollständiger ukrainischer Truppenabzug aus den Regionen Donetsk, Luhansk, Saporischschja und Cherson. Und dann sei man zu Verhandlungen bereit. So klang das jetzt auch in den letzten Tagen aus Russland, dass das so die Art Geschäftsgrundlage für Alaska ist.
Die Russen wollen ja aber noch mehr, ne? Neue Regierung in Kiew, neue Verfassung, Entmilitarisierung, Ende der westlichen Waffenlieferung.
Klar, das sind dann jetzt eben die Maximalforderungen, also der Russen. Aber darüber im Detail wird nun heute bestimmt nicht in Anchorage gesprochen. Ohnehin hat Trump ja gesagt, dass das heutige Treffen vielleicht auch nur ein Vorbereitungstreffen mit Putin ist. Eine Vorbereitung für einen Dreiergipfel dann mit Zelensky, dem ukrainischen Präsidenten. Er will die beiden ja an einen Tisch bekommen und dafür jetzt erst einmal sondieren. Unser Moskau-Korrespondent Frank Eichmann, der hat mit Alexei Venediktov gesprochen. Das ist ein russischer Hörfunkjournalist eines mittlerweile abgeschalteten Senders. Wir hören mal, was der dazu sagt zu den Stakes in Alaska.
Putin hat die Wahl, die Militäroperation wie bisher fortzusetzen. Zum Teufel mit dem, was die US-Regierung sagt oder Trump persönlich. Er kann das ignorieren und muss dann die Konsequenzen tragen. Oder er opfert etwas bei seiner Offensive, um Trump quasi in seinem Einflussbereich zu halten. Und Putin hat sich wohl entschieden, dass ein persönliches Treffen mit Trump ihm helfen kann, dieses Dilemma aufzulösen und eine, aus seiner Sicht, falsche Entscheidung Trumps zu verhindern. Ein wirklich wichtiges Ergebnis wäre es, so Venediktov im YouTube-Kanal Zhivoy Gvost, wenn Trump Putin davon überzeugen kann, sich mit dem ukrainischen Präsidenten Zelensky persönlich zu treffen. Ein volles Waffenstillstandsangebot dürfte Putin nicht im Gepäck haben. Vielleicht aber ein eingeschränktes, zum Beispiel kein Drohnen- und Gleitbombenkrieg mehr im Hinterland. Den Krieg fortsetzen, aber keine schärferen US-Sanktionen befürchten zu müssen, das hätte einen weiteren gewünschten Effekt. Aus der Antikriegsfront des Westens hätte Moskau die freundlicheren USA herausgelöst und Westeuropa isoliert.
Was ist denn die Rolle der Europäer? Spielen die überhaupt noch eine?
Lass uns dazu nochmal unserem Korrespondenten zuhören. Der hat dazu eine Erklärung direkt aus dem russischen Außenministerium.
Dass Bundeskanzler Merz am Mittwoch mit Zelensky an seiner Seite und mehreren westlichen Staatschefs mit Trump über die Gipfelziele sprach, unwichtig zu vernachlässigen, so Alexei Fadejew vom russischen Außenministerium. Die Europäer geben nur Lippenbekenntnisse ab zu den diplomatischen Bemühungen Washingtons und Moskaus zur Lösung der Krise in der Ukraine. Tatsächlich sabotiert die EU die Lösung. Brüssel verbirgt das nicht einmal und betont, dass die EU, unabhängig von den Gipfelergebnissen, weiterhin Waffen und Gelder in das Kiewer Regime pumpen und versuchen wird, den Sanktionsdruck auf unser Land zu erhöhen.
Unsere Kollegin Liane Kossmann von NDR Info, die hat mit Jeff Radke von American German Institute gesprochen. Und der sagt, Trump sieht weder die europäischen Staatschefs noch Zelensky als Mitstreiter. Die würden sich zwar immer wieder mühen, hätten aber große Schwierigkeiten, auch ernsthaft gehört zu werden.
Man erinnert sich, am Anfang seiner Amtszeit ist Bundeskanzler Merz nach Kiew mit Macron, mit Tusk, mit Starmer gereist. Die haben da ein gutes Telefongespräch mit Donald Trump geführt, angeblich ein gutes Gespräch, worin sie auf eine 30-tägige Waffenruhe verständigt haben. Das sollte das sein, was man von Putin verlangt. Und innerhalb von 2 Tagen war Trump einer anderen Meinung. Insofern hat man gute Arbeit im Vorfeld geleistet von der europäischen Seite, aber Trump ist nicht vorhersehbar. Und seine Wahrnehmung von den amerikanischen oder von seinen eigenen Interessen ist was ganz anderes als auf der europäischen Seite. Man muss ständig daran arbeiten, dass Trump die Interessen der Europäer wahrnimmt.
Was will denn Trump nach Radkes Meinung?
Hören wir da noch mal rein.
Es ist seit Jahren und seit seinem Amtsantritt klar, dass Donald Trump überhaupt keine Liebe für die Ukraine übrig hat. Das hat verschiedene Gründe, aber das ist wie ein roter Faden in seiner Politik und in seinen Äußerungen. Insofern ist es immer so ein Kampf gegen das Meer oder gegen die Flut, dass er überhaupt die Interesse der Ukraine wahrnimmt. Insofern haben die Europäer mit Bundeskanzler Friedrich Merz wirklich was errungen mit diesem Gespräch. Aber Trump will was anderes. Er will von der Ukraine-Hilfe loswerden und er will irgendwie ja ein Gespräch mit Putin führen, die auf was ganz anderes gezielt ist, auf die bilaterale Beziehungen. Und das heißt für die Europäer auch, dass er Putin aus der Isolation zurückholt, mit großen Konsequenzen für die europäische Sicherheit und für die europäische Politik.
Ja, und wie sehen die Europäer denn nun dieses Treffen?
Ja, die haben möglicherweise ein falsches Bild von ihrer Rolle, wenn man jetzt hört, was wir gerade gehört haben, die Einschätzung. Wir hören mal, was unser Korrespondent in Brüssel dazu sagt.
Das waren gute Videoschalten, heißt es in Brüssel. Man habe den Eindruck, die europäische und ukrainische Position sei angekommen. Job done, alles getan. Jetzt müssen wir abwarten, was bei dem Treffen rauskommt, sagt Kommissionssprecherin Ariana Podesta.
We need to see what comes out of this meeting and at this stage we cannot speculate further.
Verhalten positiv äußerten sich die europäischen Vertreter nach den Schalten am Mittwoch. Von Kommissionschefin von der Leyen über Ratspräsident Costa bis NATO-Generalsekretär Rutte. Europa hat das nicht schlecht gemacht, findet auch Tobias Krämer, außenpolitischer Sprecher der SPD im Europaparlament und von Haus aus gelernter Diplomat, nachdem man von der Ankündigung des Alaska-Gipfels zunächst überrascht wurde.
Die Tatsache, dass die Amerikaner sofort sich dann wieder mit uns koordiniert haben, ist eigentlich ein Zeichen. Ich weiß nicht, ob sie das vor 3-4 Monaten gemacht hätten, ist ein Zeichen. Zeichen, dass mit uns zu rechnen ist.
Zahlreiche Statements, Telefonate und Sondersitzungen folgten auf die Gipfelankündigung, alle mit nur einem Ziel. Wenn man schon nicht selbst mit am Tisch sitzt, müssen die europäischen Interessen beim amerikanischen Präsidenten so hinterlegt werden, dass er das Gefühl hat, ganz ohne Europa geht es nun doch nicht. Das scheint angekommen zu sein, glaubt Außenpolitiker Krämer.
Was man eben schon sieht bei den USA, ist, dass seitdem Europa viel selbstbewusster aufgetreten ist, nachdem wir auch mit dem NATO-Gipfel ein ganz klares Signal gesetzt haben, dass wir bereit sind, mehr Verantwortung für die eigene Verteidigung und Sicherheit in Europa zu übernehmen, nimmt man uns durchaus ernster.
Ja, okay, ich weiß nicht, ob das so stimmt.
Ja, auch Bundeskanzler Merz hat ja heute noch einmal appelliert. In einer Mitteilung des Kanzlers heißt es, Putin solle das Gespräch ernsthaft angehen. Er soll das Angebot von Trump annehmen und danach ohne Bedingungen in Verhandlungen mit der Ukraine eintreten.
Und Brüssel hat ja schon mit Konsequenzen gedroht, falls Putin da stur bleibt. Ne? Welche sind das?
Den Druck erhöhen. Und die EU-Kommission sagt auch, dass sie das 19. Sanktionspaket gegen Russland in Arbeit hat.
Ich frage mich, ob das dann die Lippenbekenntnisse sind, von denen das russische Außenministerium gesprochen hat. Ne? Mhm. Die Ukraine und die Ukrainer selbst scheinen wirklich kaum noch gefragt zu werden, oder?
Also unsere Kollegin Ines Bellinger, die hat ukrainische Flüchtlinge hier in Norddeutschland besucht und mit ihnen gesprochen. Und auch einen ukrainischen Kulturwissenschaftler getroffen, der an der Uni in Greifswald lehrt. Wir hören mal deren Meinung.
Juliana Braina ist direkt nach Beginn des russischen Angriffskrieges 2022 mit ihrer Tochter, ihrer Mutter und ihrer Oma nach Deutschland geflohen. Ihr Ehemann Dennis kam später nach. Er kämpfte noch ein halbes Jahr in der Ukraine, in der Nähe von Bachmut, bis ihn die Armee wegen seiner Gesundheit ausgemustert hat. In Gedanken ist der Veteran immer noch vor Ort.
Das ist meine Heimat. Ich möchte gerne zurückgehen, aber ich war im Krieg, ich war ukrainischer Soldat und jetzt, ich weiß, das ist eine sehr schwierige Situation. Ich habe nicht Angst, aber ich denke über meine kleine Kind.
Dennis und Juliana sind gespannt, was das Treffen in Alaska bringen wird.
Das ist sehr schwierig, weil jetzt die ganze Welt auf diese Situation gucken und kann nichts machen.
Das Paar aus Kiew engagiert sich in Hamburg ehrenamtlich für die ukrainische Community. Gerade bereiten sie in einem Kulturcafé ein Konzert vor. Am Handy verfolgen sie die jüngsten Entwicklungen. Merz Schulterschluss mit der Ukraine kommt bei Ihnen gut an.
Wir sind sehr dankbar für diesen Schritt, aber das ist auch wichtig, nicht nur für die Ukraine, aber auch für ganz Europa.
Doch das Trump-Putin-Treffen bereitet den meisten der ukrainischen Gäste hier im Kulturcafé Sorgen.
Ich habe Angst, dass Teil von Ost und Süd von der Ukraine geht zum Russland.
Am Tisch mit Putin zu sitzen, mit der Diktator und Lügner, bringt überhaupt nicht, das ist nur die Zeitverschwendung.
Ich freue mich, dass Europa jetzt stärker wird und die versuchen auch über Zukunft von Europa zu denken und auch nicht von jemandem abhängig zu sein.
Gut 260 Kilometer weiter östlich von Hamburg, in Greifswald in Mecklenburg-Vorpommern, lehrt Roman Dubasevich an der Uni ukrainische Kulturwissenschaften. Er sagt, bei seinen Kollegen aus der Ukraine nehme er aktuell große Müdigkeit und Erschöpfung wahr und eine, wie er sagt, verzagte Hoffnung auf Frieden. Laut Umfragen seien Gebietsabtretungen für etwa die Hälfte der ukrainischen Bevölkerung inakzeptabel, so der Wissenschaftler.
Aber es gibt vielleicht eine Minderheit, die denkt, dass es strategischer wichtig ist, den Krieg zu beenden, das Blutvergießen zu beenden und zur Logik des Friedens zurückzukehren, weil sie diesen Krieg als eine imminente Gefahr für die Ukraine, vielleicht auch für Europa, für die ganze Welt erachten. Und da ist es wichtiger, dieses Feuer zu löschen, egal wo dann die Grenzen verlaufen.
Der Kulturwissenschaftler sagt, er selbst zähle sich zu eben dieser Minderheit, die so denkt. Doch Debatten wie die um Gebietsabtretungen beunruhigen andere Ukrainer, die in Deutschland leben, sehr. So auch Julia Petrova. Sie stammt aus der Region Donetsk, lebt jetzt im schleswig-holsteinischen Ratzeburg.
Das ist echt sehr schwer zu hören für alle Leute, die aus da kommen. Also ich bin jetzt hier. Ich kann mich ein bisschen ruhiger fühlen, aber da sind noch Menschen, die zu meiner Familie gehören. Manche sind noch da, aber man hat gar keinen Kontakt zu denen, weil die haben kein Netz, die haben gar nichts mehr. Und das ist echt schwer. Die probieren weiter da zu bleiben, weil die wollen in der Ukraine bleiben. Die wollen Ukrainerin und Ukrainer bleiben. Und ich gehe nie, also zurück, wenn das zu Russland gehören wird.
Ja, ich finde, das zeigt ein kriegsmüdes Land und eine 50-50-Haltung, beziehungsweise
Spaltung, was die Gebietsabtretungsfrage betrifft. Und im Moment sieht es so aus, als ob es nicht die Ukrainer selbst sind, die über die Zukunft ihres Landes entscheiden dürfen. Und das war Krieg und Terror. Ich bin Benjamin Kirsch. Bei mir im Studio war Constanze Simidey aus der Nachrichtenredaktion.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören.